Ja, herzlich willkommen zu diesem heutigen Abend. Wir freuen uns, dass wir wieder vor dem Angesicht von unserem Herrn zusammenkommen, uns versammeln. Es war ja heute schon ziemlich Betrieb hier drin, habe ich gehört, heute Morgen. Schön, ja, man sieht es auch wirklich. Danke allen, die sich eingesetzt haben. Ich würde gerne beten zum Anfang. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist. Wie haben wir es gut, dass wir dürfen an deine Hand gehen, dass wir dürfen bei dir im Schutz sein, wenn wir beobachten, wie sich die Ereignisse überstürzen in dieser Welt. Wenn wir ja, beobachten, wie sich dein Plan erfüllt. Es ist gar nicht anders möglich, als dass es sich weiterentwickelt. Und doch dürfen wir wissen, bei dir sind wir völlig sicher. An deiner Hand können wir gehen, bis ans Ziel. Du willst uns durchtragen, Herr. Du hast es versprochen. Und wir ja, kommen mit dieser Grundhaltung zu dir, mit Zuversicht und Vertrauen auf dich. Und danke dir, dass wir dürfen auch einfach alles dir anbefehlen, dass wir auch jetzt dürfen um Kraft bitten für den heutigen Abend, dass wir dein Wort verstehen, ein Stück besser. Herr, das Ziel ist, dass wir dürfen wachsen in der Heiligung, in der Erkenntnis von dir selber, in der Liebe zu dir, in der Hingabe an dich, Herr. Gib du Gnade doch an jeden von uns. Die danken dir, dass du einfach willst segnen, willst stärken, willst aufbauen, willst Entschlossenheit schenken und ja, dass wir dürfen uns ausrichten auf dich. Amen. Wir wollen gerade anfangen mit dem, also ich denke, es ist jetzt der letzte Teil, den wir machen, ausgehend von der Thematik von Johannes 17. Es war mir noch ein Anliegen, ich habe dann zwar gemerkt, das ist ein Riesenthema für sich oder braucht viel Zeit, im Neuen Testament einfach nachzugehen, nachzulesen, wie ist die Thematik von der Einheit, vom Einssein in der Gemeinde vom Neuen Testament umgesetzt worden. Soweit, dass wir das können sehen oder können erahnen können. Und ich habe dann mehr einfach einen Auszug von Stellen dazu zusammengestellt, wo man selber auch noch fast beliebig viel eigentlich diesem Thema kann weiter nachgehen, es lohnt sich auch, das zu untersuchen anhand der Zeugnisse aus dem Neuen Testament. Ich werde dort auf Seite 18 oben zuerst den ersten Punkt besprechen und dann noch etwas zwischenfügen vor dem zweiten Punkt. Eben das Thema Einssein in der Gemeinde, in der Schrift, im Neuen Testament, was treffen wir da an? Und da gibt es eigentlich zwei Hauptteile, die man muss unterscheiden muss. Und zwar geht es beim ersten Punkt darum, dass es ja eine starke Bezeugung gibt in der Bibel, die bezeugt durch das Neue Testament, durch den Weg vom Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, das hat ganz direkt einen Effekt gehabt. Und der Effekt, der ist nicht zu unterschätzen. Und das ist die Aufhebung von dieser Unterscheidung zwischen Juden und Heiden. Und wenn wir das Alte Testament denken, wissen, wie gross das Unterschied ist zwischen dem Volk Gottes und den Heiden, wenigstens aus der Sicht von Gott, und das wird auch einmal in Tat und Wahrheit so sein, dann merken wir, dass das nicht ohne Gewicht ist, die Thematik. Der Erlösungsweg vom Herrn Jesus hat die Unterscheidung wirklich aufgehoben zwischen Juden und Heiden, wo sonst so eine klare Trennlinie gezogen ist worden. Das alttestamentliche Volk hat x-facher der Mahnung bekommen, sich nicht zu vermischen. klar sich abzugrenzen, zu aussondern von allen anderen Völkern, aus geistlichen Gründen natürlich in erster Linie. Und im Neuen Testament, das neutestamentliche Volk Gottes, kennt die Unterscheidung schlichtwegs nicht mehr. Die Trennwand, der Trennzaun zwischen Juden und Heiden, sind im in der neutestamentlichen Gemeinde völlig aufgehoben. Nicht nur stückweise, nicht nur unter gewissen Gebieten haben wir noch einen Unterschied. Nein, es ist völlig aufgehoben, die Unterscheidung zwischen Juden und Heiden in der Gemeinde vom Herrn Jesus. Wir wollen da dazu lesen, die erste Stelle aus dem Johannes 10. Wo der Herr Jesus relativ früh in seinem Dienst sich so geäussert hat, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Zuhörer Bahnhof verstanden haben, nicht gewusst haben, was er meint mit dem. Weder seine Jünger, noch erst recht nicht Pharisäer. Gut, vielleicht haben sie es erahnt und haben umso mehr Wut bekommen auf ihn. Das steht im Johannes 10, Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Wir könnten sagen, heimführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Was für eine Ankündigung und wie gross wird das Unverständnis sein für das von denen, die zugelassen haben. Das ist nur ein Vers, kurz das Thema angesprochen, dann ist er schon wieder zu einem anderen Thema, hat er das Thema schon wieder verlassen. Aber ganz ein klarer, deutlicher Hinweis, wir wissen genau, was gemeint ist mit anderen Schafen und mit anderer Herde, aus einer anderen Schafherde oder Hürde und dass er auch die muss heimführen und dass es schlussendlich nicht mehr eine einte und eine andere Herde wird geben, sondern ein Hirte und eine Herde wird sein. Dass die Heiden, die Gläubigen aus den Heiden gemeint sind, zusammen mit den Gläubigen aus den Juden, wo ein Herde wird sein unter einem Hirte. Dann können wir das ein ähnliches Zeugnis, und das ist ganz erstaunlich, schon im Alten Testament finden. Jesaja 49 schlagen wir auf. Jesaja 49, Vers 6. Vielleicht lesen wir vom Vers 5 an. Es ist ja ein Zeugnis, eine Bezeugung über einen Knecht Gottes, über einen Messias. Und hier im Vers 5 redet der Knecht Gottes, der Messias selber. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Interessantes, klares Zeugnis damals schon von der Schrift von Jesaja über einen Knecht vom Herrn, wo der Sohn Gottes ist, wo Gott selber ist, wo der von Gott gesandte Messias ist, aber dass er von einem Mutterleib redet, gebildet im Mutterleib zu seinem Knecht. Die klare Bezeugung schon, dass der Messias wird als Mensch geboren werden, von einer Frau wie jeder andere Mensch auch. Um Jakob zu ihm zurückzubringen, also Israel, das Volk Gottes. Israel aber wurde nicht gesammelt, und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke. hier auch schon die klare Andeutung von dem in Anführungsstrich Misserfolg, scheinbaren Misserfolg vom Knecht Gottes, wo er ausdrückt, dass in dem Moment, wo er als Knecht Gottes wird kommen, aus dem Mutterleib, aus Israel nicht wirklich gesammelt wird werden. Und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, weil er den ganzen Auftrag vom Vater erfüllt hat. Und mein Gott war meine Stärke. Aus dem angeblichen Misserfolg kommt jetzt der nächste Vers. Die Folge von dem ist der nächste Vers. Ja, er spricht, Gott der Herr. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Ob ich dieser Aussage frage mich, wie haben die frommen Juden das verstanden? Oder, ja, noch heute, wie verstehen sie diesen Vers, die klare Aussage? Eigentlich kann man ihn nicht missverstehen. Aber wie hat man ihn heute oder damals verstanden im Judentum? Dass du, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Der Herr Jesus Christus ist das Heil Gottes in Person für die ganze Welt. Nichts anderes sagt der Vers aus. Es ist auch erstaunlich, der klare Hinweis schon, dass es einig wird. Ja, es ist wenn ein indirekter Hinweis auf die Gemeinde vom Neuen Testament schon. Dann noch ein bisschen weiter im Kapitel 55 vom Jesaja, Vers 4 und 5. Siehe, ich habe ihn, gemeint ist hier, wir können, wenn man den vorherigen Vers liest, könnte man meinen, er meine vielleicht, sei vielleicht der David gemeint. Ja, aber durch David ist ein ganz klarer Hinweis auf den Messias. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen, wegen des Herrn deines Gottes und um des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Gemeint ist der Messias mit dich und mit du. Auch da wieder ein erstaunlich deutlicher Hinweis auf die Gemeinde vom Neuen Testament. Wir sagen ja oft, dass die Tatsache der Gemeinde in dem Sinne ein Geheimnis ist, weil es im Alten Testament noch nicht offenbar war. Das ist schon ein Stück weit wahr. Und doch gibt es so Stellen wie die, die schon sehr einen deutlichen Hinweis geben auf das, was wird kommen. Also man kann nicht sagen, es ist völlig unbekannt gewesen. Man kann gar keinen Hinweis darauf finden, dass Gott einmal wird auch ein Volk aus den Heiden berufen. Weil da steht ganz klar, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Und das, ein Volk, das dich nicht kannte. Sehr ein deutlicher Hinweis auf die Gemeinde. Und jetzt wollen wir wieder zurück ins Neue Testament und vielleicht eine von den ganz zentralen Stellen zu diesem Thema, Aufhebung zwischen Unterscheidung von Juden und Heiden im Epheser 2. Noch lesen, die bekannte Stelle. Und so ganz nebenbei möchte ich einfach auch noch erwähnen, oder ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, das gilt ja nicht nur, es redet hier spezifisch zwischen diesen zwei Körperschaften, Heiden und Juden, aber im Neuen Testament, in der Gemeinde vom Herrn Jesus im Neuen Testament, gilt das ja auf alle Richtungen, auf alle Ebenen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen den Menschenkasten, könnten wir ausdrücken. Etwas, was übrigens auch in unserer Welt, die auf die letzte Zeit und auf die Finsternis zugeht, auf die Erfüllung vom Plan Gottes, vom Zorn Gottes, wo das immer wieder immer stärker in den Vordergrund kommt, die Unterscheidung, wo wieder Kasten gebildet werden. Es gibt eine ganze Kaste, die Elite-Kaste, die fühlt sich völlig abgehoben. Die hat nichts mit diesen niedrigen Menschen da zu tun. Das ist nur Fleischmasse, die man manipulieren kann, wie man will. Und zwischen ihnen gibt es alle möglichen Stufen. Es ist noch selten wie in unseren Tagen, ist eine derartige Hierarchie in Bezug auf Kastenbildung, auf das Selbstbewusstsein der Menschen vorgelegen wie heute. Also schlimmer wahrscheinlich als über Jahrhunderte, als in Indien der Fall war. All das ist völlig aufgehoben in der Gemeinde Jesu. Es gibt keine Bevorzugung von Reichen oder von Armen, wenn wir an Jakobusbrief denken. Es gibt keine Ehrerweisung wegen dem, was ein Mensch ist oder was er für Titel trägt oder wer er ist, gegenüber dem, was vor dieser Welt nichts ist. Kein bisschen irgendwie Bevorzugung. Im Gegenteil, der Herr Jesus setzt scharf gegen das. Gang auf den letzten Platz, die setzen, wer auch immer das du bist. Dass wir auch da, das ist da mit drin in diesem Thema. Da ist jegliche Unterscheidung nach der Art des Menschen, wie er Unterscheidungen macht zwischen Menschengruppen, ist in der Gemeinde Jesu aufgekommen. Lesen wir Epheser 2, ab Vers 11. Das nach dem herrlichen Abschnitt bis Vers 10, nach dem Vers 10, wo heisst, wir sind seine Schöpfung oder sein Meisterstück, wir die Gläubigen. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, in diesen Werk. Und jetzt geht er direkt weiter zum nächsten Thema. Es hat wie eine Beziehung zu dieser Aussage, wir sind sein Meisterstück, sein Meisterwerk. Wir alle genau gleich, ohne Unterschied. Es gibt keinen Unterschied, nicht einmal zwischen Juden und Heiden, Christen aus den Heiden. Darum gedenkt daran, dass ihr, redet er wieder zu den Epheser als Heidenchristen, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene benannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, wie verächtlich die Juden können über die Unbeschnittenen reden, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. Dort würde man am liebsten das Wörtchen aller zwischen setzen. Er ist unser aller Friede. Das ist sicher auch gemeint damit, diese Betonung. Unabhängig, wer wir sind und von wo dass wir kommen. Als Kinder Gottes ist er unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat gemacht und die Scheidewand des Zaunes, die Trennmauer des Zaunes abgebrochen hat. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Das wird ja eigentlich genau so sein im messianischen Reich. Auf dem wird der Friede beruhen. Und warum ist derartiger Unfrieden in der Welt? vorher. Weil es all die Unterscheidungen gibt, weil es all die Selbsterhöhungen gibt. Und das wird alles verschwinden. Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Ja, vielleicht lesen wir gleich noch weiter, weil es gehört einfach noch dazu bis zum Vers 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Herrliche Verse, muss vorsichtig sein, dass man richtig versteht. Wir sind jetzt Fremdlinge und ohne Bürgerrecht von dieser Welt, von diesem System, wo der Fürst von dieser Welt darüber herrscht. Aber gleichzeitig sind wir bei Gott nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht oder nur Gäste, sondern Mitbürger, Mitteilhaber der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir gehören zur Familie Gottes als Heiden. Und nicht nur die Juden haben Zutritt. Er hat sich aus den Heiden ein Volk erlöst und berufen. Ob schon das Ganze auf der Grundlage von den Aposteln aus den Juden und auf der Grundlage von den Propheten aus dem Alten Testament ist. Das Fundament. Das erinnert uns natürlich an die Stelle im Römerbrief 9-11, wo steht, dass wir eingepfropft sind in den Ölbaum. Als Christen aus den Heiden. Eingepfropft sind in Ölbaum, das ist ganz der gleiche Grundgedanke hier, wenn da steht, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und Christus ist der Eckstein. Dann wollen wir vielleicht, dass die Kapitel auch noch gerade aufschlagen aus dem Römer 11, die zweite Hauptstelle zu diesem Thema. Können wir natürlich jetzt nicht lesen, das sind drei Kapitel, aber immer wieder hochinteressant, das zu lesen. Wo ja im Kapitel 9 das eindrücklich dargelegt wird von Paulus, was Israel für eine Segnung hat, für eine Vorzugsstellung bekommen hat von Gott. Sie, Israel, ist Kindschaft, die Sohnschaft vor Gott. Er sagt, er redet ja von Israel als mein Sohn. Und ihnen ist die Herrlichkeit Gottes zugekommen, wenn wir denken, dass sie sichtbar mit ihren physischen Augen haben dürfen, die Herrlichkeit Gottes sehen, die Juden. Die Shekhinah-Herrlichkeit, sei es als Feuersäule oder als Wolken oder in anderen Erscheinungsformen. Die Bündnis haben sie bekommen. Gesetzgebung, das bedeutet schlussendlich das Wort vom Leben, haben sie bekommen als Volk Gottes. Und der Gottesdienst, mit dem ist gemeint Gemeinschaft mit Gott selber. Und dann all die Verheißungen. All die Verheißungen. Und die Väter, die Gott ihnen gegeben hat. Und schlussendlich aus ihren Reihen, aus dem Fleisch vom Volk Israel, Christus höchstpersönlich. All die Vorrechte, die sie hatten. Und trotz all dem lesen wir dann im Kapitel 10, Römer 10, Vers 12. Es ist ja kein Unterschied. Aber jetzt sind wir im Neuen Testament. Jetzt geht es um die Gläubigen in der Gemeinde. Nach dem Erlösungsweg vom Herrn Jesus können wir jetzt laut das rufen und bekennen. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Was für eine Aussage, wo die Israeliten das gelesen haben, im Prophet Joel zum Beispiel, genau die Aussage, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Haben sie wohl kaum an jeden Menschen auf der Erde gedacht. Aus dem letzten, hintersten Heidenvolk. Aber genau so ist es gemeint hier. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden und wird hinzugefügt zum Leib Christi, zu der Gemeinde Jesu, dort, wo er gerade ist, am Ort. Denn im Kapitel 11 noch einfach die erklärenden Worte, die sehr ermahnenden Worte auch. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Jetzt redet der Heidenapostel, der Paulus, der vor Gott ein Israelit war, hochstehender, hochbildeter Jude, aber von Gott auserkoren, Apostel der Heiden zu werden. Und als der redet er jetzt. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen, also die Juden, zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt, der Heiden, könnte man sagen, zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Die Erstlingsgabe ist meiner Ansicht nicht nach klar, was da gemeint ist. Abraham, Isaac, Jakob, die Väter. Das ist die Erstlingsgabe vom Volk Israel, heilig. So ist es auch der Teig, das, was daraus herausgekommen ist. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Und das ist jetzt für uns ganz wichtig. Wurzel, ganz klar, der Herr Jesus ist gemeint mit die Wurzel. Und darum bedeutet das, betrifft es so sehr mehr, wo jetzt als Zweig haben dürfen, in die Wurzel eingepflanzt werden. Und dann, weil es so wichtig ist, wir sind noch ein bisschen weiter. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, nämlich Juden, Menschen aus dem Volk Israel, die sich Gott verschlossen und die den Messias abgelehnt haben, die sich aufgelehnt gegen Gott, die geistliche Hurerei haben betrieben, die Götzendienst haben betrieben. Sie sind ausgebrochen worden, obschon sie auf dieser Wurzel gewachsen sind. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel, nämlich an Christus und an der Fettigkeit des Ölbaums, am Saft, an der Kraft, am Geist Gottes haben wir Anteile bekommen. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Gegen Israel ist gemeint. Gegen die ursprünglichen Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wir können gerade so gut sagen, bedenke, aus dir selber bist du nichts, nichts. Nur wegen der Wurzel. Nur weil du das Vorrecht hast bekommen, die Verbindung zu erhalten mit dieser Wurzel. Das ist das, was alles ausmacht. Und dann geht es weiter. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ich eingepfropft werde. Und Paulus sagt ganz recht, um ihres Unglaubenswillens sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und das ist ja jetzt ganz, das ist ein zentrales Thema vom Römerbrief. Du aber stehst durch den Glauben. Wie ist es denn gekommen, dass wir eingepfropft worden sind? Auf die Wurzel Christus, in den Ölbaum. Und teilhaben an der Fertigkeit, am Geist Gottes. Wie ist es gekommen? Einzig und allein durch den Glauben. Und das ist eine Stelle mehr, die so deutlich vor Augen führt, dass mit Glauben nie und nimmer irgendeine bestimmte Leistung gemeint kann sein. Dass wir eine bestimmte Leistung, der argumentiert, sagt, dass ich eingepropft werde, das tönt noch so ein bisschen nach dem. Hey, ich habe schliesslich geglaubt und ich bin besser als die Juden. Und darum sind sie verworfen und ich bin eingepropft. Und dem kann man nur antworten, überhebe dich nicht, sondern sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Der Glaube ist keine Leistung. Der Glaube ist eine Schuldigkeit eines jeden Menschen vor Gott. Jeder Mensch kann glauben. Jeder Mensch kann glauben. Wenn mir das jemand widerlegen kann aus der Bibel, dann wäre ich sehr gespannt. Aber Hunderttausende von Christen glauben es. Es sind anders. Seit einem Augustinus und einem Calvin. Mit ihnen Gottes verachtende Philosophie. Es ist schrecklich. Es stimmt nicht. Alle Menschen könnten glauben. Vor Gott könnten sich demütigen. Alle Menschen hätten die Möglichkeit, zum Glauben zu finden. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte er sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich. Hoppla, was kommt jetzt da? Sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Das Wort Gottes hat so eine klare Sprache. Dass es jedes Kind versteht eigentlich. Jedes Kind versteht. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, aus Gnade durch Glauben, könnte man da noch zufügen. Wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Glaube macht alles möglich. Glaube ist unverzichtbare Bedingung. Glaube ist nicht ein für alle Mal. Glaube ist bleibend, ausharrend. Das ist die Zusammenfassung von diesem Abschnitt, wo es so deutlich zeigt, wie eben kein Unterschied mehr ist zwischen Juden und Heiden. Für die Juden gilt genau das Gleiche. Genau so können sie gläubig werden und beim Glauben bleiben. Genau gleich, wie die Heiden. Kein Unterschied. Es ist übrigens nicht Zufall, dass nach dem Kapitel 11, wie es nachher weitergeht, auch im Kapitel 12 mit diesen zwei sehr, sehr bekannten Versen, Römer 1 und 2. Ich werde einfach noch einmal kurz jetzt zurückblenden zu unserer Zusammenfassung von Johannes 17. Ich werde noch einmal die zwei, drei wichtigsten Punkte sagen. Offen nachher weiterzufahren, dass wir wieder im Kopf haben, ja, um was geht es denn, wenn wir die Thematik anschauen, wie haben die neutestamentlichen Gemeinden die Einheit umgesetzt oder das Thema aus Johannes 17 umgesetzt. Was war dort das Hauptanliegen gewesen? Das Hauptanliegen im Johannes 17 ist, dass Gott verherrlicht wird und zwar durch Gemeinschaft mit uns Menschen. Durch Gemeinschaft von Menschen, die in das Wesen von seinem Sohn Jesus Christus umgestaltet werden. Das ist der Weg, wie wir ewige, echte Gemeinschaft mit Gott dem Vater haben, als Menschen. Durch das, dass wir umgestaltet werden in das Wesen von seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist ein Weg. Die Bibel redet zum Beispiel von Heiligung zu diesem Thema. Heiligung meint unter anderem genau das, die Wesensveränderung vom wiedergeborenen Mensch. Wenn ein Mensch von neuem geboren wird und einfach nachher bleibt, wie er ist und auf einem gewissen Stadium bleibt, dann ist etwas ganz, ganz krank. Die Wiedergeburt ist immer nur der Anfang. Es ist wie wenn ein Baby geboren werden und dann nicht mehr weiter wachsen würde. Und nach 10 Jahren wäre es noch genau gleich ein Baby. Wie krank wäre das Kind? Und das ist genau das Gleiche im geistlichen Bereich. Es ist vorgegeben, dass wir als Christen verändert werden, umgestaltet werden von unserem Herr. Und eben, die Bibel redet von der Heiligung. Immer mehr das Wesen vom Herr Jesus darf in uns ausprägt, sichtbar gemacht werden. Unsere Verantwortung, das haben wir viel gesagt, ist, dass wir Ja sagen zu diesem Umgestaltungsprozess. Dass wir ihm frei handeln. Und wenn wir merken, und das ist uns allen schon so gegangen, dass wir uns in gewissen Gebieten sperren und verteidigen, und dann dürfen wir auch gewiss durch viele Erlebnisse, durch vielleicht sogar durch Züchtigung gehen, wo immer die Liebe Gottes dahinter ist, damit wir wieder zum Punkt kommen und sagen, ja Herr, ich gebe mir dir ganz Herr, mach mit mir, verändere du mich nach deinem Wohlgefallen. Bearbeitung durch einen Weingärtner, haben wir dem gesagt. Und eben vielleicht die sehr treffendste Zusammenfassung vom Kapitel 17 sind ja die drei letzten bekannten Wörtli vom Kapitel: Ich in ihnen. Das ist das Ziel, das Gott mit uns als Jünger hat, als Kinder Gottes. Ich ist natürlich Christus, der redet. Christus in ihnen. Das Wesen von Christus in ihnen. Das ist ja gleichzeitig der Schlüssel zu dem Einssein. Treffen wir dann durch das ganze Neue Testament an, dass die Einheit in der Gemeinde unmöglich ist, ohne Jesu Wesen in mir und in dir und in jedem von uns. Das ist der Schlüssel zur Einheit. Ich in ihnen. Christus in uns. Und dazu dürfen wir unsere Einwilligung geben, weil den Zusammenhang haben wir ja versucht aufzuzeigen, Christus in uns, das passiert. passiert nicht einfach so automatisch. Es gibt auch dort die Verantwortung, die wir haben als Menschen. Weil etwas, was nicht passieren wird, ist Christus in mir und gleichzeitig ich auf dem Thron. Das ist eine völlige Illusion. Dass Christus Gestalt gewinnen kann in uns. Und der Mensch, und das ist der verzweifelte Versuch von so vielen Christen, genau das. Ich will ja Christus in mir und verwandelt werden. Aber ich will auf dem Thron bleiben. Aber wenigstens da, wenigstens da. Das, auf das lässt sich unser Gott nie und nimmer ein. Es gibt nur einen Weg, dass Christus Gestalt gewinnt, der völlige Raum gewinnt in uns, dass wir den Thron räumen. Das ist so eng verhängt. Das ist das biblische Christsein, nichts anderes als das. Das Zentrum vielleicht vom biblischen Christsein ist mir auch wieder aufgefallen, als ich so das Neue Testament jetzt durchstreift habe mit dieser Thematik. Und aus dem Grundsatz «Ich in Ihnen» kommt dann auch die Thematik von der Beziehung. Das bedeutet natürlich, dass wir eine enge, eine wachsende, eine tiefe Beziehung zum Herrn Jesus haben. «Ich in Ihnen, Sie in uns», sagt er in einem anderen Vers. Das ist eine enge Beziehung zu Christus, zum himmlischen Vater. Und durch diese Beziehung schlussendlich passiert die Metamorphose, die Umwandlung von unserem menschlichen Wesen in das Wesen vom Herrn Jesus. Und indem dass wir jetzt das noch einmal gesagt haben und uns vor Augen geführt haben, möchte ich noch kurz eben den Punkt 2 erwähnen auf Seite 18 dort. Was finden wir zum Thema Einheit in den Schriften, in den Gemeinden vom Neuen Testament? Zu dem Thema, das wir jetzt gerade gesagt haben, Christus in uns, Christus in mir, Christus in dir. Einheit einzig durch das, dass Christus in uns ist, dass wir uns umformen in sein Wesen. Dass wir auf dem Weg von der Heiligung wandeln. Als eben Voraussetzung für die, dass die Gemeinde ein Ganzes wird. Und ja, das genannt die Integrität der Gemeinde. Das ist ja ein grosses Wunder. Dass eben dank dem, dass alle Zäune und alle Trennungen zwischen den Menschen, nicht nur zwischen Juden und zwischen Heiden, aber all die Trennungen, die oft auf der Basis von Hass basieren. Man sieht jetzt, bekommt man eine kleine Ahnung, was schon lange unter der Oberfläche geschlummert hat. Der Hass zwischen den Ukrainer und den Russen. Aber das ist natürlich geschürt worden, bis zum geht nicht mehr. Der Hass. Aber da ist so ein tief sitzender Hass. Und wenn man jetzt so Sachen liest, wie dass es schon, weiss nicht wie lange, Trainingslager gibt für Kinder, zum Teil für kleine Kinder, die an der scharfen Waffe ausgebildet werden und ein Hass gegen die Russen infiltriert wird. Das ist ganz gewaltig. Und wie die russische Bevölkerung im Donbass schon jahrelang unter Beschuss war und gelitten hat von den Ukrainern. Das ist das, was hier auch angetönt war mit Epheser 2, mit dieser Feindschaft. Feindschaft, Feindschaft, Feindschaft. Jetzt aber Friede. Friede. Und das ist genau das, was in der Gemeinde soll sein. Das ist das, was in der Gemeinde passiert zwischen allen Volksgruppen. In der Gemeinde wird alle Trennung aufgehoben und das meine ich mit Integrität. Es wird ein Ganzes. Als Gemeinde Jesu ist so ein Wunder. Aus Einzelteilen fügt Gott ein Ganzes zusammen. Er selber stellt es zusammen, er selber fügt es zusammen zu einem integrativen Leib. Das bedeutet ein Leib aus verschiedenen Teilen, wo alles völlig aufeinander abgestimmt ist. Nicht von ungefähr, wie das Bild vom Leib, vom Mensch, vom physischen Leib braucht. die Integrität von unserem Leib ist so gewaltig, wie alles zusammenspielt, zusammenpasst. Das ist nicht einfach bunt zusammengewürfelt, sie Einzelteile und ein bisschen gemischelt. Und das ist nicht gemeint Jesu. Gemeint Jesu ist ganz genau, präzis von Gott zusammengestellt und zusammengeführt mit der Absicht zu einer Ganzheit. Zu einer integrierten Ganzheit. Und ich bin überzeugt eben aus dem Grund, dass es nicht Zufall ist, dass nach Römer 12 so weitergeht. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeit, die er gerade hat aufgezählt im Römer 11, dass wir durch den Glauben auf die Wurzel Christus dürfen eingepfropft werden. Aus der Gnade Gottes. Die Barmherzigkeit ist hier gemeint. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist die logische Art und Weise, wie ihr heute Gemeinschaft haben könnt, ist gemeint mit dieser Aussage. Gemeinschaft mit Gott, das ist Gottesdienst. Aber auch Gemeinschaft untereinander. Also die Barmherzigkeit Gottes ruft danach oder fordert, hat das Recht, das zu fordern, unser Leib auf dem Altar. Unser Leib als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und so besteht der Leib vom Herrn Jesus aus dargebrachten Leiben von Menschen. Weil wenn das der Fall ist, wenn sich der Mensch ganz hergibt, darlegt auf dem Altar, dann kann Gott anfangen zusammenfügen und anfangen integrieren, bis es eine Ganzheit gibt, wo einfach Herrlichkeit ist, wo einfach wunderbare Früchte wird haben. Eine Ganzheit. Das braucht die dargebrachten, also die hingegebenen Lieber von den Menschen, von den Gläubigen. Wenn jemand das zurückbehalten will, dann Gott wird schon einen Weg finden, aber dann wird er nicht zu dem Segen kommen, wo könnte sein, wenn wir uns immer wieder neu ihm hergeben. Und das ist wieder die Voraussetzung für das Einssein, für die Einheit. Das tönt ja auch der 2. Korinther 5 an. Dort lesen wir 2. Korinther 5, 15. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Sich eben hingeben auf dem Altar. Sie lieb hingeben. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Was sagt die Aussage? Genau das, was wir vorher gesagt haben. Jegliche Trennung ist vorbei. Wir kennen einander nicht mehr nach, der ist da oben und der ist doch das gewesen und der ist doch das. Das wäre, so kennen wir es nach dem Fleisch. Aber nicht im Lieb Jesu, nicht im geistlichen Lieb, kennen wir uns nicht mehr nach dem Fleisch. Ja, und so geht es dann im Römer 12 weiter. Das ist eine gute Stelle zum Lesen daheim, auch in diesem Zusammenhang einfach vom Vers 3, der Rest vom Kapitel, wo der Leib erwähnt wird, im Vers 4, gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gaben, Gnadengaben und so weiter. Das spricht die Integrität an, das Ganze, das Zusammengefügte, das Zusammenspiel, das Perfekte vollkommene Zusammenspiel, das kann sein unter Menschen in einer Gemeinde vom Herrn Jesus. Nur dort. Es gibt keine andere, nicht eine einzige andere Gruppe oder Körperschaft in dieser Welt, die so ein Zusammenspiel entwickeln kann, wie das in der Gemeinde Jesu möglich ist. Das ist gar nicht möglich. Es ist übernatürlich. Es ist nicht von dieser Welt. Die Gemeinde, die Liebe Jesu ist nicht von dieser Welt. Wir sind nur in dieser Welt, aber wir sind aus einer anderen Welt. Von Gott selber verändert und zusammengestellt. Und in diesem Zusammenhang kommen dann all die Ermutigungen und die Ermahnungen ab dem Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Lasst nicht nach im Eifer, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung. Das sind alles Aufforderungen, Ermutigungen für jede Gemeinde. Die machen keinen Sinn bei einem Sonnenchrist. Machen sie überhaupt keinen Sinn. Ein Christ, der von niemandem etwas wissen will und sagt, ja, ich folge Jesus nachher. Alle Christen, sonst sind das und das und das. Und jetzt bleibe ich halt ganz allein für mich. Die Liebe sei ungeheuchelt. Wie kann er denn das praktizieren? In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Wie kann er denn das praktizieren? Seid brennend im Geist. Einer kommt dem anderen zuvor. Das ist für Liebe, all die diese Anweisungen, Ermutigungen, Ermahnungen. Gastfreundschaft kann ein solcher Christ schwer ausüben. Also ja, ganz neu das Kapitel 12 vom Römerbrief einfach sehen und verstehen unter dem Aspekt von der Gemeinde, von der zusammengefügten, von Gott zusammengefügten Gemeinde als Ausdruck von dem Einssein. Dann hat es natürlich in der Apostelgeschichte verschiedene Hinweise, das schlagen wir vielleicht auch noch kurz auf, weil das dann einen kleinen Abriss gibt darüber, wie das genau war, mit dieser Einheit, mit dem Einssein. Das fängt an im Kapitel 1 von der Apostelgeschichte, der bekannte Vers, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. So fängt die Apostelgeschichte an. So fängt die Gemeinschaft unter den, von denen, die Christus verlassen hat, wo er zurück in den Himmel ist, von denen, die zurückgeblieben sind, so fängt es an. Beständig, sie sind beisammen gewesen und einmütig im Gebet und Flehen. Einmütig ist das Wort, das griechische Wort hier für das gleiche Fühlen. Das gleiche Fühlen ist noch bezeichnend. Also eine tiefe Einheit haben wir da angetroffen. Und dann das gleiche auch im Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Ganz am Anfang ist das gesehen und dann ist das Pfingstereignis gekommen und dann steht im Kapitel 2, Vers 42, wo an einem Tag etwa 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen, sind zum Lieb hinzugefügt worden und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und so weiter, Vers 47. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie sind also nicht einfach reingelaufen und haben gesagt, ich werde jetzt so dabei sein bei euch. Sondern Gott fügt hinzu. Gott muss hinzufügen. Das ist ganz die konkrete Ortsgemeinde in Jerusalem gewesen dort, natürlich. Dann treffen wir es wieder im Kapitel 4 an. Ich lese ab Vers 31. Und als sie gebetet hatten, das war das Gebet, das Fürbitte gewesen, wegen der Verfolgung, die sich einstellen hat. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Das ist so die ganz ursprüngliche Zelle von Gemeinde, wo da so eine starke Zusammenfügung von Gott hat dürfen erleben. Gemeinsam haben sie erlebt, wie Gott sichtbar wirkt, wie die Städte erbebt, wie sie wieder neu gefüllt wurden mit dem Geist Gottes, die Freimütigkeit sich hat eingestellt. Und sie waren ein Herz und ein Seil, so sehr, dass sie alles gemeinsam hatten. Einfach als Ausdruck von ihrer Einheit ist das sicher erwähnt. Dass niemand mehr hat etwas sein eigen genannt, sondern es hat allen gehört. Und wir wissen dann, dass das nicht so lange angedauert hat. Da lesen wir im Kapitel 6, Vers 1. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Die Gemeinde ist innerhalb der Gemeinde. Hoppla! Apropos Einheit und Einsein. Es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Sie sind also immer noch auf dem Boden von der Realität gewesen. Und sie sind immer noch ganz normale Menschen gewesen, die noch nicht am Ende von ihrer Umgestaltung waren. Das kommt dann sehr rasch zum Ausdruck. Und die Bibel ist ganz ehrlich und kommuniziert das auch ganz direkt. Sie legt nicht einfach ein heiliges Gewand über die ganze Geschichte, sondern sie stellt dar, was wirklich gesehen ist. Schon wenn man dann sieht, Kapitel 5 und so weiter, die schreckliche Geschichte eigentlich von Ananias und Sapphira und so weiter. Und dann kommen auch die Meinungsverschiedenheiten. Und wo wir denken, wie der Petrus zuerst ist angegriffen worden, wo er hat gesagt, was er bei den Heiden erlebt hat, was er beim Cornelius erlebt hat und so weiter. Und dann sofort sind die Vorwürfe gekommen, du kannst doch nicht mit Unbeschnittenen und so weiter. Und wenn er aber durch Gnade vom Herr sehr rasch das hat können klären und sie auch alle sofort haben eigentlich mit Freude die neuen Tatsachen zur Kenntnis genommen. Aber dann ist auch dann die Beratung gekommen wegen der typischen jüdischen Satzungen, wo sie im Kapitel 15, wo sie aber auch wieder eine gütliche Einigung haben gefunden. Aber es sind doch ganz klasse, es sind Reibungen auftreten. Und erst recht, nachher, wenn wir denken, auch an Paulus, Barnabas, Missionsreise, an Markus, der Streit eigentlich richtig gehend, eine handfeste Auseinandersetzung, die sich eingestellt hat, wegen Markus, der einfach nach kurzer Zeit sie wieder verlassen hat, weil es ihm zu viel wurde und zurückgegangen ist. Und dann hat Barnabas aber ihn gleich wieder mitnehmen. Der Paulus hat gesagt, nein, das kommt für mich so nicht in Frage. Und wie sie dann auseinandergegangen sind, der Paulus und der Barnabas. Silas ist gewählt worden von Paulus. Und Paulus und Silas sind der Gnade Gottes anbefohlen worden vor der Gemeinde. Das steht beim Barnabas und beim Markus nicht. Also auch die Gemeinde hat sich, so wie das klingt, ein bisschen vom Barnabas zurückgezogen. Sie sind dann einfach auf eigene Faust gegangen. Sozusagen ohne wirklich Aussendung und am Sagen Gottes befohlen worden zu sein von der Gemeinde. Das ist noch eine bezeichnende Stelle da. Aber wo es einfach zeigt, wie die Realität, wie der Kampf um das Einssein, wie real das da ist. Und das zieht sich dann eigentlich durch alle Briefe durch. Das kann man mit viel Gewinn selber ein bisschen studieren und die Stellen raus. Ein paar habe ich da erwähnt. Ich werde eigentlich möglichst gleich zum Schluss kommen und werde einfach auch noch empfehlen, Zentschreiben zu studieren mit der Frage von dieser Thematik. Von Einheit, weil die Zentschreiben sind ja 7 Gemeinden, die uns vorgestellt werden, wo wir verschiedene Informationen darüber bekommen. Und wenn man sich fragt, wie hat es denn in diesen Gemeinden ausgesehen in Bezug auf das Einssein, auf die Einheit, in Bezug auch auf die Liebe untereinander, unter den Geschwistern, die ja die Voraussetzung ist zur Einheit, dann ist das ganz sehr interessant, vor allem zu sehen in Pergamus und Thyatira, wie es dort hat. Gruppierungen gegeben. Gruppierungen, wir können hier sagen, es waren klare Risse auch in diesen Gemeinden. Und zwar, wenn wir das rasch aufschlagen, Offenbarung 2. Offenbarung 2, dort ab Vers 12, ist ja der Bericht über Pergamus. Und da steht im Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die. Das zeigt, das grenzt eine Gruppierung ab von Gläubigen in der Gemeinde von Pergamus. Du hast solche, die. An der Lehre des Bileam festhalten und so weiter. Und nachher im Vers 15 sogar noch weiter. So hast du auch solche, die. Wieder noch eine andere Gruppierung, wo der Herr tadelt, dass die in dieser Gemeinde sind, mit diesen Haltungen, mit dieser Ausrichtung. Nebst denen, die das nicht haben. Also es hat mindestens 3 Gruppierungen gehabt in Pergamus. Und dann die Aufforderung, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Pergamus hat es zugelassen, dass die Gruppierungen in der Gemeinde können entwickeln und einnisten. Oder in Thyatira ist formuliert im Vers 20, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben, Götzenopfer zu essen. Auch dort eine klare Gruppierung. Das ist nicht Einheit gewesen, wie es Gott gemeint eigentlich, wie der Herr Jesus meint in der Gemeinde. Und der Tadel, dass du es zulässt, kommt ganz eine schwere Konsequenz aus dem heraus, was er nachher schildert, wenn sie nicht Buß tun und das in die Ordnung bringen. Und das geht dann auch so weiter in Sardes. Auch in Sardes hat es Gruppierungen gegeben. Solche, die ein äußerliches Christsein geführt haben. Ein Fassadenchristentum, das gegen aussen den Eindruck gegeben hat, wie sie lebendige Christen waren. Und eigentlich waren sie tot. Erschreckend, das Urteil darüber. Aber es hat einige wenige gehabt, die, also auch dort wieder, verschiedene, mindestens 2 Gruppierungen. finden wir nicht in der Gemeinde von Philadelphia. Das ist erstaunlich. In dieser kleinen Gemeinde von Philadelphia, mit dieser kleinen Kraft. Mit dieser kleinen Kraft. Aber dort haben wir keinen Hinweis darauf, dass unterschiedliche Gruppierungen drin waren. Finden wir auch nicht, und das ist ein Armutszeugnis, in der Gemeinde von Laodicea. Dort ist nur eine Gruppe, scheinbar, wo der höchste Tadel vom Herrn Jesus überkommen. Alle miteinander. Die Endzeitgemeinde. Lau statt kalt oder warm. Zum Erbrechen übel ist es ihm geworden, wenn er die Gemeinde gesehen hat. Und er ist draussen gestanden. Und trotzdem wäre es noch möglich gewesen, Buße zu tun. Buße zu tun. Und wir finden es auch nicht in der verfolgten, schwer verfolgten Gemeinde von Smyrna, dass man zwei Gruppierungen hat. Und bei Ephesus, da könnt ihr selber entscheiden. Aber es scheint dort auch, dass an alle gegangen ist, der Vorwurf vom Verlassen von der ersten Liebe. Dass alle sie schuldig geworden in dem. Es lohnt sich zu entscheiden mit der Frage nach dem Thema, wie hat es denn ausgesehen mit der Einheit, mit der Einsein in dieser beschriebenen Gemeinde. Weil es ja so Standardgemeinden waren, sie stehen für viele andere Gemeinden. Bis heute stehen sie für viele Gemeinden als Typen. Ja, mit dem möchte ich eigentlich aufhören. Ich kann nur ermutigen, eben zum Selbststudium auch noch, wenn ihr leset im Neuen Testament, immer wieder die Frage stellen, wo kann ich etwas lernen über die Einheit, wo kann ich etwas lernen über die Liebe unter den Geschwistern, über das Erhalten von der Einheit. Es gibt ja ganz bekannte, wichtige Stellen, erst Johannesbrief und so weiter. Aber wir finden es auf Schritt und Tritt eigentlich antönt, das Thema. Ja, dann würde ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass alles drinnen zu finden ist, was wichtig ist für uns zum Wissen. O Herr, hilf doch, dass jedes von uns immer wieder sich Zeit nehmen kann und sich in dein Wort hineinzulesen und zu studieren mit viel Gewinn oder die Führung von deinem Heiligen Geist, dass wir erkennen, was der Weg ist, dass wir erkennen, was echtes Christsein ist. Herr, ich bin so beschämt oft, wenn ich merke, wie wenig von dem heute noch bekannt ist, was eigentlich echte Jüngerschaft ist. Und ja, wie viel, dass ich selber noch weiterkommen möchte und umsetzen von dem her. Gib ihm jeden von uns Gnade, dass wir dürfen wandeln auf dem Weg von Heiligung, auf dem Weg von der Wesensveränderung, vom uns verwandeln in dein Bild, Herr Jesus. Gib ihm jeden Gnade vom Weg unten durch, in der Verwerfung, in der Niedrigkeit, am Lamm nach, dass wir dürfen den Segen von diesem Weg immer wieder rausgespüren und merken, dass es wirklich darum geht, dort dich zu erkennen und dass dort die Liebe kann wachsen, wenn wir dich dürfen erkennen, mehr und mehr, wie du wirklich bist. Hilf du uns, Herr, dass wir umsetzen können, was wir lesen. Gib du ein Suchen und ein Sehnen nach deinem Wort in noch viel grösserem Mass unter uns, Herr. Und hilf du, dass wir uns ergreifen von dir, dass wir erweckt werden von deinem Heiligen Geist, dass wir erweckt werden zum Eifer für dich, dort, wo du uns haben willst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.